Herzlich willkommen zu 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenend-Podcast der AfD und das sind unsere Themen dieser Woche. Wird die Türkei für ihre Vermittlerrolle zwischen Russland und der Ukraine mit erneuten EU-Beitrittsverhandlungen belohnt? Das wäre unredlich, sagt der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Norbert Kleinwächter. Brauchen wir das wirklich? Die Bundeswehr denkt darüber nach, ein Raketenschild zu kaufen, das unser Land vor Angriffen schützen soll. Aber ist das israelische System die vielen Milliarden wert, die es kosten soll? Das fragen wir den AfD-Verteidigungsexperten Rüdiger Lukassen. Die Altparteien machen ganz Hamburg mit einer Lüge zum Corona-Hotspot und wollen die Menschen immer weiter mit Masken und Gehregeln gängeln. Die AfD klagt dagegen. Über die Aussichten der stellvertretende Landesvorsitzende und Bürgerschaftsabgeordnete Christoph Waltschak. Doch als erstes unser Schwerpunkt. Wie Inflation und explodierende Energiepreise für Leere in deutschen Portemonnaies sorgen und wie die AfD dagegen hält. Jetzt in 7 Tage Deutschland. Hier ist der Wochenendpodcast der AfD aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Am Mikrofon ist Detlef Frier. Schönen guten Tag. Der irre Anstieg der Preise, besonders für Energie, trifft alle Bürger, trifft aber vor allem auch die deutsche Industrie. Ganze Wirtschaftszweige wackeln, Arbeitsplätze sind in Gefahr. Wie schlimm ist die Lage und reichen die Maßnahmen aus, die die Ampelregierung da wohl sehr unausgegoren und wenig durchdacht beschlossen hat? Live Erik Holm ist der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD im Bundestag und er sagt ganz deutlich:
Wir rutschen dann möglicherweise sogar eine Stagflation rein, also eine lange Stagnation. Und gleichzeitig Inflation, was dazu sorgen könnte, dass wir da uns kaum noch rausarbeiten können. Also es ist eine gefährliche Situation, die wir haben. Deswegen ist es so wichtig, das, was wir sagen, runter mit den Energiepreisen in jeder Hinsicht. Also bei Gas, bei Strom und bei Sprit ist ganz entscheidend in dieser Phase. Jetzt kann die Regierung noch etwas tun. Und sie macht jetzt so etwas Halbgares, sage ich mal, für 3 Monate. Also in Kraft treten wird das wahrscheinlich erst am 1. Juni. Was dann ist, wissen wir heute noch gar nicht. Und wenn wir uns das dann anschauen, das Paket, bei den Spritpreisen 30 Cent runter beim Benzin, ist, glaube ich, schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Muss natürlich länger passieren, ist klar. Aber beim Diesel 14 Cent, das ist ja wirklich ein Witz. Und wir müssen uns vorstellen, die Dieselfahrer sind die lange Strecken fahren. Das sind die Pendler, die über Land fahren. Wir reden immer aus der Großstadt-Komfortzone, aber in Wirklichkeit leben die Leute auf dem Land und müssen sich da mit dem Auto fortbewegen. Also 14 Cent beim Diesel für 3 Monate, das ist wirklich ein Hohn. Und deswegen sagen wir, wir müssen von den Steuern runter, die ja massiv hoch sind, Energiesteuer, Mehrwertsteuer. Im letzten Jahr ist das erste Mal die CO2-Abgabe raufgekommen, wurde Anfang des Jahres wieder erhöht. Die Regierung und die Vorgängerregierung haben alles dafür getan, dass die Preise immer weiter steigen. Sie wollen es ja auch, denn die große Transformation ist das Ziel. Die Leute sollen das Auto sozusagen beiseite legen und mit dem Lastenfahrrad fahren. Und das kann es nicht sein.
Für Menschen, die sehr genau auf ihre Ausgaben schauen müssen, wird das Problem der steigenden Preise langsam zu einem essentiellen Problem. Ausgaben für Sprit, Ausgaben für Heizung, Ausgaben für Lebensmittel, das sprengt mittlerweile viele Budgets. Die Leute sagen oft, gerade wenn sie in den ländlichen Regionen des Landes leben, ich kann mir den Weg zur Arbeit einfach nicht mehr leisten. In ihrer Not schreiben viele an ihre Bundestagsabgeordneten der AfD, beispielsweise an den AfD-Finanzexperten Kai Gottschalk. Sein Vorschlag zur Lösung der Misere:
Massiv mit den Steuern runter. Ich glaube sogar einige Steuern abschaffen. Weg mit der Mineralölsteuer. Die braucht kein Mensch an der Stelle oder heute Energiesteuer genannt. Wir müssen sehen, dass wir die Pendlerpauschale deutlich erhöhen. Es liegt jetzt ein Vorschlag auf den Tisch. Der reicht lange nicht aus, weil die Pendlerpauschale seit 2001 nicht oft erhöht worden ist. Wir müssen also jetzt massiv, wir können nicht warten. Der Intensivpatient, der braucht jetzt eine Behandlung. In 3 Monaten ist er tot. Und da reden wir nicht eben über einen, wir reden über Menschen, die zur Arbeit gehen. Da ist ein alter Verzinkerbetrieb im Siegerland, der wird jetzt nach über 150 Jahren die Pforten dicht machen und schauen, wo gehen wir hin. Wir sind bei über 34 Cent die Kilowattstunde. In Polen kriegst du das für ein Drittel. Du gehst nach Frankreich, da kriegst du es für ein Drittel. Also das heißt für die Leute draußen konkret: Der Bäcker wird teurer, weil der muss die Brötchen irgendwie backen, zumeist mit Strom. Ich selbst habe jetzt ein neues Dach mal nach 50 Jahren auf mein Häuschen drauf haben. Da sagt der Dachdecker zu mir: Gottschalk, wirst mal vom Jahr gekommen, die Dachwand kosten jetzt das Doppelte. Ich sage: Wieso das? Ja, weil die werden mit Gas gebrannt. Ein Landwirt sagt zu mir im Kreis, mein Kreis ist 60% landwirtschaftlich. Der sagt: Gottschalk, ich habe alleine 10.000 höhere variable Kosten, weil der Diesel einfach für mich teurer wird. Und wie soll ich denn die Kartoffeln, die Rüben, das Korn, die Äpfel, das wird alles heute mit Trecker maschinell und dann gehen die da mit Diesel rüber. So, das heißt, wir werden massive Preisentwicklung nach oben bekommen, nicht nur ein bisschen.
Das ist ja wirklich unglaublich, wie uns das Geld durch die Finger rinnt. Die Inflation war ja schon lange ein Thema, von vielen aber noch ignoriert, da sie bisher nicht so drastisch ausgefallen ist. Aber spätestens seit Links-Gelb regiert und nochmal angeschoben durch den Ukraine-Krieg, merkt nun auch der Letzte, dass unser Geld immer weniger wert wird. Mit 7,3% gerade in dieser Woche festgestellt, ist die Inflation aktuell so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Alles wird teurer. Lebensmittel, Gas und Benzin sowieso. Und was macht die Ampelregierung in Berlin? Die steckt erstmal den Kopf in den Sand. Die AfD hingegen sagt, so geht's nicht weiter. Und ganz besonders laut sagt das unsere Fraktion im Landtag von Sachsen. Deren haushaltspolitischer Sprecher ist André Barth und der ist uns jetzt aus Dresden zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Barth.
Guten Tag.
Herr Barth, als erstes denkt man bei Inflation an die ärmeren Menschen in unserem Land. Aber heute ist das gar nicht mehr so auf die beschränkt. Wen trifft denn die Geldentwertung am heftigsten?
Die Geldentwertung trifft zuerst natürlich die Ärmsten in unserer Gesellschaft, weil die fürs tägliche Leben prozentual am meisten ausgeben. Aber es trifft auch die Mittelschicht in Deutschland, die sozusagen ihre Sach- und Sparanlagen in Nominalwerten haben. Und es trifft die am wenigsten, die sozusagen so viel Geld haben, dass sie ordentlich in Sachanlagen investieren können.
Also betroffen die ärmeren Menschen und ganz neu auch die Mittelschicht. Staunen und Wundern, Herr Barth, hilft nicht gegen diese hohen Preise. Sie als AfD, Sie als AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag handeln. Was machen Sie genau?
Wir ganz genau haben eine Online-Petition eröffnet, die wir mit dem Antrag im Sächsischen Landtag unterlegt haben und fordern ganz konkrete Maßnahmen. Der steuerliche Grundfreibetrag soll von 9.984 auf 12.600 Euro pro Jahr angehoben werden. Das heißt mehr Netto vom Bruttolohn. Die Mehrwertsteuer sollte generell dauerhaft von 19% auf 17% gesenkt werden. Für Energieträger wie Brennheiz- und Kraftstoffe fordern wir darüber hinaus die Senkung der Mehrwertsteuer auf grundsätzlich 7%. Die Pendlerpauschale soll nach unserer Ansicht ab dem ersten Kilometer auf 40 Cent erhöht werden. Wir fordern darüber hinaus, dass die CO2-Bepreisung, EEG-Umlage und die Energiesteuer abgeschafft werden und darüber hinaus noch eine spürbarere Entlastung im Energiesektor zu erreichen. Wir fordern darüber hinaus auch die unabhängige Europäische Zentralbank auf, endlich ihr wirkliches Mandat der Geldwertstabilität wieder wahrzunehmen und ihre unsägliche Niedrigzinspolitik zu einer verantwortungsvollen Geldpolitik zurückzuführen. Und wir sagen natürlich auch, alle sollen privat fürs Alter vorsorgen. Deshalb ist in dieser Inflation auch dringender Sparerfreibetrag von 801 Euro auf 1200 Euro pro Person zu erhöhen.
Das ist großzügig. Das ist ja, Herr Barth, ein ganzes Bündel. Sie sind fest davon überzeugt, dass das die Krise im Portemonnaie der Bürger schnell entschärfen wird.
Das würde die Krise auf jeden Fall besser entschärfen als das, was die Bundesregierung bisher vorgeschlagen hat. Weil wenn man sozusagen die Mehrwertsteuer beispielsweise dauerhaft um 2% senkt, ist das besonders vorteilhaft für die Leute, die viel von ihrem Einkommen für privaten Konsum einsetzen müssen. Und wir sagen zum Beispiel bei Kraftstoffsenkung nicht pauschal 30 Cent für Benzin und 14 für Diesel, sondern wir sagen, die Steuern müssen runter. Dann ist selbst, wenn der Rohölpreis weiter steigt, sozusagen der Einsparbetrag durch die verringerten Steuern auch höher, als hier einen Pauschalsatz anzusetzen.
Mit Ausnahme der privaten Rentenvorsorge sind das, was Sie angesprochen haben, eher kurzfristige Maßnahmen. Die können helfen. Was planen Sie denn auf lange Sicht, um der Inflation zu begegnen?
Wir als Landtagsfraktion können dieses Thema nur im Rahmen von Anträgen und Debatten unserer Landesregierung immer wieder sozusagen hier vorführen und die Staatsregierung des Freistaates Sachsen auffordern, über den Bundesrat endlich auch auf Bundestag und Bundesregierung Einfluss zu nehmen, dass dort hinreichende Maßnahmen geführt werden. Das heißt also, wir müssen als Landtagsfraktion über Bande spielen.
Das ist ja auch der Inhalt Ihrer Petition. Wie viele Leute müssen bei der mitmachen, damit sich Landesregierung und Bundesregierung mit dem Thema beschäftigen?
Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 50.000 Unterstützer-Unterschriften deutschlandweit benötigen. Mhm.
Also Sie haben es selber schon angesprochen, nicht nur Sachsen können mitmachen, sondern alle Deutschen sind aufgefordert, diese Petition mitzuzeichnen.
Jawohl, alle Deutschen sind aufgefordert, diese Petition mitzuzeichnen. Und wir werden als sächsische AfD-Fraktion die Kampagne natürlich auch den anderen Landtagsfraktionen noch zur Verfügung stellen.
Und als kurzfristigen Schritt nehmen wir schon mal den Link, mit dem Sie diese Petition zeichnen können, mit in die Beschreibung dieses Podcasts. Die Petition, Herr Barth, ist das eine. Was haben Sie noch geplant im Sächsischen Landtag?
Wir haben natürlich im Sächsischen Landtag geplant, wahrscheinlich im Monat Juni, aufgrund unserer Online-Petition, den zugrunde liegenden Antrag hier nochmal vor der Sommerpause, vor den Haushaltsverhandlungen im Freistaat Sachsen noch einmal auf die Tagesordnung setzen zu lassen und insbesondere dann auch noch mal zu kritisieren, die dann neuen Maßnahmen der Bundesregierung. Darüber hinaus werden wir wahrscheinlich vor der Sommerpause noch eine Klausurtagung zu dem Thema Inflation in der Fraktion hier durchführen. Dazu muss ich noch mit unserem Fraktionsvorstand konkrete Gespräche führen, aber es scheint in diese Richtung zu gehen.
Also noch viel Arbeit vor Ihnen. Wir wünschen erstmal für die Petition, für das Kurzzeitziel viel Glück. Wir drücken die Daumen, dass möglichst viele Menschen aus ganz Deutschland mitmachen. André Barth war das bei uns im Podcast, der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im schönen Sachsen. Haben Sie herzlichen Dank, Herr Barth.
Ja, recht herzlichen Dank.
Soweit unser Schwerpunkt in dieser Woche in 7 Tage Deutschland, dem Wochenend-Podcast der AfD. Dazu von mir 2 Bitten. Zum einen, unterschreiben Sie die Petition der Kollegen im Sächsischen Landtag. Den Link finden Sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Und unterstützen Sie die Spritpreisbremse der AfD-Bundespartei. Da finden Sie alle Informationen im Netz, unter anderem auch mit Material, das Sie sich eventuell für den Stand oder einen Bürgerdialog ausdrucken können. Schauen Sie ins Netz auf afd.de/Spritpreis. 7 Tage Deutschland. Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD. In ganz Deutschland fallen mit dem April fast alle Corona-Gängelungen. Doch in Hamburg, da klammern sich die Altparteien weiterhin an G-Regeln und an Dauervermummung. Mit einem durchschaubaren wie unnötigen Trick. Die ganze Hansestadt Hamburg wurde nämlich Mitte der Woche zum Corona-Hotspot erklärt. Bei uns ist jetzt der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Hamburg, Christoph Waltschak. Schönen guten Tag, Herr Waltschak. Jetzt hat die Bürgerschaft in dieser Woche den Corona-Hotspot tatsächlich ausgerufen. Natürlich gegen die Stimmen der AfD, aber mit welcher Begründung?
Ja, schönen guten Tag. Also die Bürgerschaft hat den Hotspot ausgerufen, weil angeblich eine Art Apokalypse in den Hamburger Krankenhäusern bevorsteht. Wenn jetzt viele Zuhörer aus dem Bundesgebiet, die nicht aus Hamburg kommen, jetzt ganz erstaunt sind und sagen, Mensch, davon habe ich noch nichts gehört. So ähnlich geht es uns auch hier in Hamburg. Aber nein, Rot-Grün hat sich am vergangenen Mittwoch hingestellt und wirklich ohne da das Gesicht zu verziehen gesagt, also wenn jetzt nicht der Hotspot kommt, dann droht eine Überlastung der Hamburger Krankenhäuser. Und deswegen muss die ganze Stadt zum Hotspot erklärt werden.
Sie haben diese Begründung öffentlich als Lüge bezeichnet. Das ist starker Tobak. Haben Sie Beweise?
Wenn Sie sich die Begründung durchlesen, dann würde ich sogar sagen, dass es eine Lüge ist, offenbart sich schon aus der selbstgewählten Begründung. Da wurde beispielsweise eine Umfrage unter mehreren Krankenhäusern aufgeführt, wie überlastet die sind, welche Krankenhäuser Einschränkungen haben. Und selbst wenn man sich den rot-grünen Antrag so durchliest, stand da drin, 75% der Krankenhäuser haben irgendeine Form von Einschränkung auf den Normalstationen, 40% auf Intensivstationen. Womit Sie eigentlich schon im Umkehrschluss sagen können, 25% der Krankenhäuser haben gar keine Probleme und auch die Mehrheit der Intensivstationen ist weit weg davon, irgendwie ausgelastet zu sein. Erschwerend hinzu kommt, dass mehr als ein Drittel der Patienten in Hamburger Krankenhäusern gar keine Hamburger sind. Ja, also die Anspannung, die wir vielleicht punktuell haben, liegt einfach daran, dass die Leute sich lieber in Hamburg behandeln lassen als im Umland. Und schließlich, das sollte man auch nicht verhehlen, diese Hospitalisierungsinzidenz, die ja seit dem Herbst zum maßgeblichen Indikator in der Corona-Krise erklärt wurde, die schwankt in Hamburg eigentlich immer relativ stabil, irgendwo zwischen 1 und 5. Heute liegt sie, glaube ich, bei 3,99. Das sind alles keine Werte, bei denen man sagen muss, hier ist ein Notstand.
Was genau bedeutet denn diese Hotspot-Schwindelei für die Bürger? Welche Regeln gelten in Hamburg weiter? Gibt es eventuell bei Ihnen auch ganz neue Regeln, die jetzt erfunden wurden?
Ja, das kann man nicht ausschließen, denn die Bürgerschaft hat ja dem Senat einen Blankoscheck erteilt, zum Beispiel bei der Maskenpflicht. Der Senat kann, wenn er möchte, überall in Innenräumen jetzt eine Maskenpflicht verhängen. Das hat der Senat auch bereits angekündigt. Also es wird beispielsweise in Supermärkten weiter eine Maskenpflicht geben. Und das ist natürlich, wenn ich Sie mir die Wortwahl erlauben, völlig irre, dass wenn Sie in Schleswig-Holstein in den Supermarkt gehen, keine Maske mehr tragen müssen. Wenn Sie aber in Hamburg 200 Meter weiter in den Supermarkt gehen, dann trotzdem noch immer die Maske tragen müssen. Und im Übrigen eine FFP2-Maske, weil Hamburg da besonders streng ist. Das ist sozusagen bei der Maskenpflicht das Problematische. Auch an den Schulen wird jetzt auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise die Maskenpflicht fortgesetzt. Also die Kinder, die in Hamburg wirklich ja seit Monaten ununterbrochen, zum Teil ja auch im Sportunterricht, Masken tragen mussten, dürfen sie dann jetzt wohl in ein paar Tagen wieder abnehmen, aber auch nur am Arbeitsplatz. Sobald sie vom Sitzplatz aufstehen, müssen die Masken weiter angezogen werden. Und da Hamburg natürlich auch bekannt ist, sage ich mal, für sein Nachtleben, trifft es natürlich auch viele Betreiber auf der Reeperbahn, auf der Schanze und anderswo sehr hart, dass es weiterhin diese 2G-Plus-Zugangsregel gibt für das Nachtleben. Also das sind alles Punkte, die nicht hätten fortgeführt werden dürfen, wenn jetzt die Maßnahmen wie in 14 von 16 anderen Bundesländern ausgelaufen wären. Stattdessen kommt jetzt der Hotspot und die Fortsetzung dieser Regeln.
Masken im Supermarkt, in der Schule, 2G plus im sehr aktiven Hamburger Nachtleben. Gibt es denn darauf schon Reaktionen von Eltern, von Bürgern und vor allem auch von der Wirtschaft? Weil die dürfte ja durchaus benachteiligt sein, Sie haben es angesprochen, gegenüber zum Beispiel Betrieben und Einkaufsläden, die sich jetzt jenseits der Stadtgrenze befinden, wo man dann völlig ohne Maske einkaufen gehen kann.
Ja, also die Empörung ist natürlich spürbar. Wir bekommen das auch mit. Also allein auf die gestrige Bürgerschaftssitzung haben wir wieder sehr viele Schreiben bekommen von Bürgern, die nicht nur uns adressieren, sondern auch natürlich den Senat und verlangen, dass eben von diesen Hotspot-Maßnahmen nicht Gebrauch gemacht wird. Beim Nachtleben ist es tatsächlich so, eigentlich haben die entsprechenden Betreiber schon vor Monaten einen Brandbrief an den Senat geschrieben und klargemacht, dass sie sich halt wirklich in einer existenzgefährdenden Situation befinden. Das ist dem Senat aber alles ziemlich egal. Er verweist dann immer auf die Hilfspakete, die es dann ja auch tatsächlich gibt. Aber da muss man halt auch eben sagen, selbst wenn man ein Hilfspaket in Anspruch nehmen kann, kann das natürlich nicht ersetzen, dass auch diese Betriebe irgendwann wieder eine Normalisierung brauchen.
Sie haben es schon von Anfang an erklärt, AfD-Landesverband und Bürgerschaftsfraktion machen bei dem Spektakel nicht mit. Sie klagen, Sie persönlich sind einer der Kläger. Auf welcher Basis klagen Sie und rechnen Sie da mit einer hurtigen Entscheidung?
Wir haben in Hamburg leider ja die missliche Situation, dass wir anders als in anderen Bundesländern nicht direkt zum Gericht gehen können und sagen können, hier, liebes Gericht, bitte prüfe doch mal, ob das, was die Bürgerschaft sich da ausgedacht hat, denn so rechtskonform ist. Wir müssen da einen anderen Weg wählen. In Hamburg ist es nur möglich, dass Sie als persönlich Betroffener, also als einzelner Mensch, sage ich mal, zum Gericht gehen und sagen, diese oder jene Maßnahme ist rechtswidrig, weil, und weil, dann kommt unsere Begründung, der entsprechende Beschluss, auf dem das Ganze beruht, von falschen Tatsachen ausgeht. Wie ich ausgeführt hatte, wir bestreiten schlicht und ergreifend, dass es hier eine Überlastungssituation gibt. Es vermittelt ja auch niemand den Anschein, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ja. Haben Sie beispielsweise wahrgenommen, dass Herr Tschentscher, der ja auch gerne mal in Talkshows sitzt, irgendwie ganz besorgt plötzlich auftritt oder dass unsere Gesundheitssenatorin müde und abgekämpft irgendwie versucht, die Katastrophe in den Intensivstationen abzuhindern? Ist alles natürlich illusorisch. Und genau mit einer solchen Argumentation, mit entsprechenden Zahlen und Fakten, werden wir zum Verwaltungsgericht gehen und hoffen dann darauf, dass das Verwaltungsgericht da im Eilverfahren entscheidet, dass diese Regeln, das wird dann das Gericht so urteilen müssen, dann für die einzelnen Kläger so nicht gelten. Aber natürlich, wenn ein Gericht bei einer Einzelperson feststellt, diese Regeln gelten für euch nicht, kann auch jeder andere Bürger theoretisch zum Gericht gehen, das Gleiche fordern und der Senat wird dann keine andere Wahl haben, als dann diese Regeln aufzuheben.
Auch in Hamburg eint sich die AfD, setzt sich für die Freiheit und die Rechte aller Bürger ein, gegen den Corona-Irrsinn der Altparteien. Wir drücken die Daumen für ihre Klage. Das war der stellvertretende Vorsitzende der AfD Hamburg und Bürgerschaftsabgeordnete Christoph Waltschak. Herr Waltschak, herzlichen Dank, viele Grüße nach Hamburg.
Danke für die Grüße nach Berlin.
7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. Der Krieg in der Ukraine ist gleich unser Thema hier im AfD-Podcast. Da verkündet das Verteidigungsministerium unter der wohl bedingt diensttauglichen Ministerin Lamprecht von der SPD medienwirksam die geplante Anschaffung eines israelischen Raketenabwehrsystems. Das Ministerium tut so, als könne uns das gegen Raketen schützen, die unter Umständen aus Russland in unsere Richtung geschickt werden könnten. Warum das nicht und vor allem nicht sofort so wäre, das lassen wir uns gleich vom AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lukassen erklären. Und wir fragen nach. Sollte die Vermittlerrolle der Türkei im Konflikt Einfluss haben auf eine Wiederaufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der EU? Unser Gesprächspartner dazu gleich, der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Norbert Kleinwächter, gleich nach unseren Nachrichten. Bayern, illegale Einreise auf dem Ukraine-Ticket konsequent unterbinden. Bayerns CSU-Innenminister Herrmann hat mehrfach bekundet, die lückenlose Registrierung aller derzeit aus der Ukraine einreisenden Personen sicherstellen zu wollen. Zudem forderte er die anderen Bundesländer auf, seinem Beispiel zu folgen und Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine mit erkennungsdienstlichen Maßnahmen eindeutig zu identifizieren. Wie viel die Ankündigungen des CSU-Mannes wert sind, zeigen die Berichte über einen Zwischenfall in Miesbach. Eine Gruppe mutmaßlicher Sinti und Roma war als angebliche Ukraine-Flüchtlinge ohne Papiere nach Deutschland eingereist. Bei der Ankunft an ihrem Zielort lehnten sie lautstark die Unterbringung in einer Turnhalle ab und bestanden auf die Anmietung von Zimmern in einem Drei-Sterne-Hotel. Dazu der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Richard Graupner.
Da fragt man sich, wie das angesichts der vollmundigen Versprechungen des bayerischen Innenministers überhaupt möglich ist. Wie viele weitere Personen sind denn unerlaubt nach Bayern eingereist? Und was passiert eigentlich mit jenen, welche zwar registriert werden, aber gar keine gültige Aufenthaltsberechtigung haben? Das sind Fragen, die beantwortet werden müssen. Und die bayerische AfD-Fraktion fordert deswegen, die lückenlose Registrierung und erkennungsdienstliche Erfassung endlich sicherzustellen und alle unerlaubt eingereisten Personen aus Bayern und Deutschland konsequent auszuweisen. Denn eins ist doch klar, ein neues 2015 darf es unter keinen Umständen geben.
Mecklenburg-Vorpommern, Zahl der sexuellen Übergriffe auf Kinder macht betroffen. In dieser Woche ist die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2021 vorgestellt worden. Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Schweriner Landtag, Nikolaus Kramer, ist betroffen zu lesen, dass die Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern innerhalb nur eines Jahres um über 60% gestiegen sind. Die Aufklärungsquote müsse erhöht werden. Gerade in diesem Kriminalitätsfeld könnten Präventionskampagnen Erfolg zeigen. Kramer meint, unsere Kinder müssen besser geschützt werden. Er sagte 7 Tage Deutschland.
Auffallend ist, dass Migranten als Tatverdächtige besonders beim sexuellen Missbrauch von Kindern stark überrepräsentiert sind. Immerhin stellen sie rund 10% der Tatverdächtigen, aber nur knapp 5% der Bevölkerung. Da frage ich mich schon, wie viele Taten hätten verhindert werden können, wenn das Innenministerium Migranten, die sich illegal im Land aufhalten, konsequenter mit aufenthaltsbeendenden Maßnahmen begegnet wäre. Illegale stellen immerhin ein Drittel dieser Tatverdächtigen dar. Positiv jedoch ist, dass auf Drängen der AfD nun Messerangriffe in die Statistik aufgenommen worden sind. Und auch wenn zurzeit natürlich noch die Vergleichszahlen aus den Vorjahren fehlen.
Sachsen-Anhalt, Kritik an Transpersonen als Thema im Kinderfernsehen. In der letzten Ausgabe der Sendung mit der Maus war die Transfrau Katja, gebürtig Erik, Thema der Sachgeschichte. Den Kindern sollte damit erklärt werden, was es bedeutet, trans zu sein. Zum Beispiel nachträglich eine amtliche Geburtsurkunde ausgestellt zu bekommen, die besagt, dass man als Mädchen geboren sei, obwohl man seinerzeit als Junge zur Welt kam. Dazu der familienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, Gordon Köhler, gegenüber dem AfD-Podcast.
Die Sendung mit der Maus, das ist für mich in erster Linie ein sehr gelungenes und auch ein erfolgreiches TV-Konzept. Hierbei wird insbesondere die Altersgruppe der 4- bis 9-Jährigen angesprochen. Da werden dann eben auf spielerische Art und Weise Sachkenntnisse vermittelt, aber auch Inhalte transportiert. Das ist insoweit aber völlig in Ordnung und legitim. Allein in der letzten Sendung wurde eine Transsexuelle besucht. Na, also wir rufen uns nochmal ins Gedächtnis. Wir reden über 4- bis 9-Jährige, das schauen. Und diese Transsexuelle durfte dann über ihre inneren Konflikte berichten und allgemein halt auch von ihrem Weg vom Erik zur Katja. Einschließlich allem, was sich da so hinten dran hängt, wie Behördengänge und so weiter. Man muss nochmal wirklich festhalten, das ist für die Zielgruppe, die diese Sendung schauen, überhaupt gar nicht greifbar in der Tiefe. Und deshalb erkennen wir darin auch eine klare Lobbyarbeit und eine Beeinflussung und sogar eine Manipulation der kindlichen Zuschauer. Und das ist keinesfalls eine Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich halte es für einen unfassbaren Vorfall. Das ist ungehörig und schlicht falsch, hier Kinder so einseitig zu manipulieren.
Brandenburg, Studie offenbart, Kinder leiden so stark wie noch nie unter den Corona-Maßnahmen. Laut der sogenannten COPSI-Studie zur psychischen Gesundheit von Kindern infolge der Corona-Maßnahmen leidet etwa ein Drittel der Kinder und Jugendlichen unter seelischen Störungen. Hierzu meint der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Dennis Holoch.
Es ist vor allem ja vor dem Hintergrund auch blanker Zynismus, wenn die Gesundheitsministerin hierzu nichts weiter mitzuteilen hat, als dass leider nicht alle Menschen vor Corona gleich seien. Denn unsere Kinder leiden ja nun nicht an Corona, sondern sie leiden an der falschen Politik dieser Landesregierung. Der richtige Spruch müsste also deshalb heißen, vor dem Lockdown sind nicht alle gleich oder vor den Corona-Maßnahmen sind nicht alle gleich. Und spätestens jetzt muss man hier auch mal in die Gänge kommen. Die Lösungsvorschläge meiner Fraktion, also der AfD-Fraktion, liegen ja seit 2 Jahren auf dem Tisch. Die Verdopplung der Stellen für Schulpsychologen, vor allem jetzt vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise mit noch mehr psychisch belasteten Kindern, umso wichtiger. Die Einstellung von Schulverwaltungsfachkräften, damit unsere Lehrer endlich wieder entlastet werden, von pädagogischen Unterrichtshilfen oder Sonderpädagogen und vor allem auch von grundständig ausgebildeten Grund- und Förderschullehrern. Sperrt sich das Bildungsministerium weiterhin dagegen, muss ich sagen, ist das nicht nur fahrlässig, sondern grenzt auch an unterlassene Hilfeleistung. Vor allem auch, weil all diese Forderungen, die wir aufgestellt haben, in einer Fachanhörung von Schulleitern im Bildungsausschuss bestätigt wurden.
Thüringen, Akademisierungswahn und falsche Familienpolitik. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet, können zum neuen Ausbildungsjahr viele Ausbildungsstellen in Thüringen mangels Bewerbern nicht vergeben werden. Nach Angaben der Landesarbeitsagentur stehen den bis jetzt etwa 10.000 gemeldeten Ausbildungsplätzen lediglich 5.000 registrierte Bewerber gegenüber. Dazu der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion in Thüringen, Danny Jankowski.
Die sinkenden Ausbildungszahlen sind eine Katastrophe für die Thüringer Wirtschaft. Sie sind das Resultat eines jahrzehntelangen Akademisierungswahns und falscher Familienpolitik. Die duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell und genießt weltweit einen guten Ruf. Es wird Zeit, dass der Wert einer beruflichen Ausbildung auch in den Schulen wieder mehr Wert beigemessen und die einseitige Fokussierung auf eine anzustrebende akademische Laufbahn endlich beendet wird. Hinzu kommen die Auswirkungen einer familienunfreundlichen Politik, die dafür gesorgt hat, dass sich immer weniger junge Familien für Kinder entscheiden. Anstatt sich mit Gendersternchen zu beschäftigen, ist die Landesregierung aufgefordert, junge Familien zu stärken und deren Wunsch nach Kindern nicht an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder finanziellen Zwängen scheitern zu lassen.
Und soweit für diese Woche die Nachrichten aus den Landtagsfraktionen und Landesverbänden der AfD. Tagesaktuelle Informationen finden Sie dazu in allen sozialen Medien der AfD und auf unserer Seite afdkompakt.de. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD aus Berlin. Über die 100 Milliarden, die es nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine jetzt plötzlich für den deutschen Verteidigungshaushalt gibt, haben wir hier im Podcast schon häufiger gesprochen. Jetzt haben wir erste Anhaltspunkte, wofür das viele Geld ausgegeben werden könnte. Beispielsweise für ein Raketenabwehrsystem, das verhindern soll, dass Deutschland beschossen wird. Klingt erstmal ganz vernünftig. Allerdings ist der AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lukassen nicht so begeistert von dem System. Schönen guten Tag, Herr Lukassen. Was kritisieren Sie denn an dem System?
Also zunächst kritisiere ich, dass hierfür für ein Luftverteidigungssystem, das die Bundesrepublik Deutschland schützen soll, die 100 Milliarden verwendet werden. Denn uns wurde als Verteidigungspolitikern deutlich gesagt von der Ministerin Lambrecht, dass es ausschließlich für den Ausrüstungsnachholbedarf der Bundeswehr verwendet wird. Das ist dann jetzt schon mal ein deutliches Zeichen, dass das nicht stimmt. Zweitens, wenn man über ein Luftverteidigungssystem spricht, dann muss es eins sein, das im Verbund mit anderen Systemen, und zwar flächendeckend in Europa, verwendet wird und das vor allen Dingen auch über ein Frühwarnsystem verfügt. Denn es geht ja erstmal um das Erkennen, also NATO-Deutsch Detect, und dann eben das Launchen, also Abschießen. Natürlich muss dann auch deutlich gesagt werden, woher kommt die Bedrohung. Das wird jetzt so einfach angenommen, es sei eine neue Bedrohung durch die Russische Föderation, aber das soll die Politik erstmal so deutlich sagen, dass sie wieder ein Feindbild hat, wie wir es so deutlich seit über 30 Jahren nicht kannten.
Aber diese Kritikpunkte, die Sie gerade aufgezählt haben, Herr Lukassen, die müssten doch auch der Bundeswehrführung, die müssten doch auch der Verteidigungsministerin bekannt sein. Warum wird denn trotzdem über die Anschaffung dieses Systems nachgedacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir uns unterhalten, also wir Verteidigungspolitiker mit den Fachleuten im Beschaffungsamt oder auch im Ministerium, dann kriegen wir unter der Hand schon eine ganz, ganz klare Antwort, dass hier eine deutliche Analyse dessen, was gebraucht wird, fehlt. Was wir jetzt erleben, was Sie ansprechen, ist politischer Aktionismus. Ja, auf einmal der Bevölkerung dann quasi offerieren zu müssen, so jetzt tun wir was für euren Schutz, nachdem man über 30 Jahre die Gesamtverteidigung, also den Zivil- und Katastrophenschutz sträflich vernachlässigt hat. Jetzt Aktionismus. Sogar die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, reist mit einer Gruppe auf Einladung eines Lobbyistenverbandes nach Israel, um sich das System Arrow 3 anzuschauen. Das ist nur politischer Aktionismus, der im Moment noch gar nichts bringt.
Also nochmal ganz deutlich, Arrow 3 heißt das System und in Israel ist das im Einsatz offensichtlich ja auch ganz erfolgreich. Aber wenn ich das so richtig beurteilen kann, ich bin da nun weiß Gott kein Experte, Sie schon sehr, kein System, das unter anderem für die Zusammenarbeit hier in Europa geeignet wäre, oder ist das eine Fehleinschätzung?
Nein, das ist keine Fehleinschätzung. Sie haben vollkommen recht. Wir kennen ja die Szenarien in Israel, die sich auf taktischer Ebene, also gegen Raketenangriffe, die teilweise nur 50 bis 100 Kilometer entfernt entstehen, wehren müssen oder wehren wollen. Und da ist Arrow 3 sicherlich ein probates Mittel und System. Aber jetzt in Deutschland und in Europa, da reden wir hier über ganz andere Dimensionen und auch unter anderem die Bedrohung durch taktische oder Nuklearwaffen insgesamt. Und Waffen, die über eine Entfernung verschossen werden können, wenn man mal die Bedrohung, die möglich ist, voraussetzt, verschossen werden, die durch den Weltraum marschieren. Ja, und hier müssen natürlich auch die entsprechenden Antworten gegeben werden, technischer Art. Es gibt eine Faustregel. Für jedes Bedrohungssystem, das man ausmacht, muss es im Prinzip das gleiche Gegenmittel 1:1 geben, also das gleiche Wirkmittel geben. Und wenn man nur das Potenzial der Russischen Föderation nimmt, dann reden wir hier über eine Raketenabwehr, die geht in die Abermilliarden, die muss entwickelt werden. Und wenn wir die vorhandenen Systeme nehmen, auch bei Patriot zum Beispiel, ist ganz wichtig zu wissen, dass Deutschland, aber auch andere Nationen, die das System nutzen, wie zum Beispiel Niederländer, überhaupt gar nicht in die Blackbox reinschauen können. Das heißt, die elektronischen Gegenmaßnahmen, die dort konfiguriert sind, die kennen die Nutzer, also in diesem Fall Deutschland nicht, und sie haben auch nicht den Zugriff. Sie haben also keine Konzession auf den Zugriff. Und sowas muss sich natürlich ändern. Hier muss auch eine Unabhängigkeit bei der Raketenabwehr vorhanden sein, deutsch und europäisch.
Ich bin mir ganz sicher, Sie werden auch im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages diese Kritikpunkte deutlich vorbringen. Wenn das nicht zu geheim ist, wie reagiert da die Gegenseite? Wie reagiert die Regierung? Wie reagieren die Altparteien, wenn der Vertreter der AfD mit solchen Anwürfen gegen die möglichen Investitionen daherkommt?
Ja, ich kann Ihnen sogar sagen, dass wir heute noch eine, also mein Stab und ich, eine Berichtsbitte für den Verteidigungsausschuss nächste Woche Mittwoch an die Bundesregierung richten werden, wo genau technisch all diese Details gefragt werden, von denen wir natürlich wissen, dass sie im Moment noch nicht beantwortet werden. können. Aber das ist Politik als Oppositionspartei. Und hier wird deutlich werden, auch den anderen Fachleuten oder denjenigen, die es verstehen wollen, dass wir noch lange nicht damit rechnen können, ein solches System auf den Hof gestellt zu bekommen. Und vor allen Dingen auch möglichst alle, vor allem die Steuerzahler, darauf aufmerksam zu machen, dass es eine solche Standalone, also eine separate Lösung alleine nicht gibt, die eine gesamte Abwehr sicherstellt.
Langfristige und vernünftige Planung und dann die Anschaffung eines durchaus tauglichen Systems und keinen Aktionismus, wie ihn uns jetzt Linksgelb in Berlin vorspielt. Das ist die Forderung von Rüdiger Lukassen, dem verteidigungspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, wenn es um die Beschaffung eines Raketenabwehrsystems geht. Herzlichen Dank für diese sehr intensiven Einblicke in Ihre Arbeit und wir sind gespannt auf die Antworten, die unter Umständen dann auf Ihre Anfrage im Verteidigungsausschuss in der kommenden Woche kommen werden. Halten Sie uns bitte auf dem Laufenden und für den Moment herzlichen Dank, Rüdiger Lukassen.
Vielen Dank für Ihr Interesse, Herr Pien.
Es ist der Krieg in der Ukraine, der uns allen die Fehler von Links-Gelb und der vielen Vorgängerregierungen deutlich vor Augen führt. Die Bürger sind die, die nun darunter leiden müssen. Wie geht es weiter im Konflikt um die Ukraine? Die Türkei hat sich als Verhandlungspartner angeboten und erwartet offensichtlich eine Gegenleistung dafür von der EU, eine Fortsetzung von Beitrittsverhandlungen. Der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Norbert Kleinwächter, erteilt dem eine deutliche Absage und nennt die Forderung unredlich. Unser AfD-Reporter Jean-Pascal Hohm hat mit ihm darüber gesprochen.
Nun erleben wir erste Friedensgespräche in Istanbul. Herr Kleinwächter, wie stehen denn Sie und die AfD-Fraktion zu diesen Friedensverhandlungen in Istanbul?
Diese Gespräche sind absolut unabdingbar, weil niemandem wirklich an einer Fortsetzung dieses blutigen Angriffskriegs gelegen sein kann. Wir verurteilen den als AfD-Fraktion aufs Schärfste. Es ist aber natürlich so, dass man nur rauskommen kann, wenn man sich trotz aller Widrigkeiten zusammensetzt und verhandelt. Insofern ist es ein gutes Signal, dass Verhandlungen stattfinden. Eigentlich hätte Deutschland einer dieser neutralen Makler sein können und sollen. So ist es Erdogan geworden, der damit natürlich auch wieder seine internationale Position stärken möchte. Aber das ist insofern bedauerlich. Gut ist, dass verhandelt wird. Gut ist, dass erste Signale auch aus der Ukraine kommen, dass man zum Beispiel über das Donbass-Gebiet mal zumindest redet oder verhandelt. Und gut ist, dass auch Signale kommen, dass gegebenenfalls eine Neutralität der Ukraine umgesetzt werden kann. Wie das jetzt aber letztendlich alles letztendlich ausverhandelt wird, das werden wir sehen müssen. Und da sind wir als Deutsche nun mal Zaungäste.
Sie haben es richtig gesagt, die Verhandlungen finden in Istanbul statt, sprich in der Türkei, im Land von Präsident Erdogan. Präsident Erdogan bemüht sich also um den Frieden in Europa, indem er Istanbul als Verhandlungsort zur Verfügung stellt. Sollten daher auch neue EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei in Betracht gezogen werden? Oder wie steht die AfD-Fraktion dazu?
Naja, es ist ja Teil einer Charmoffensive, die ja gerade startet. Die Türkei reist jetzt auch gerade wieder mit ihren Vertretern in alle möglichen EU-Mitgliedstaaten und wirbt für eine Wiederaufnahme der Beitrittsgespräche in die Europäische Union. Da stecken natürlich wirtschaftliche Interessen dahinter. Und Erdogan braucht diese Verhandlungen auch für einen gewissen Maklererfolg oder beziehungsweise als Makler des Friedens, welche er sich gerne darstellen möchte. Dabei möchte er natürlich auch die Rechtsstaatlichkeitsverstöße und die Menschenwürdeprobleme, die es in der Türkei eben auch gibt, unter seiner Regierung vertuschen. Insofern sagen wir als AfD sehr klar, die Türkei hat in der Europäischen Union nichts zu suchen. Da sind kulturell, gesellschaftlich, politisch einfach auch zu große Unterschiede zwischen dem, was wir uns als europäische Gemeinschaft vorstellen und dem, was die Türkei zu bieten hat. Aber ich gehe davon aus, dass die Europäische Union dieses Werben der Türkei nicht übergehen wird, wenn hier tatsächlich ein Verhandlungserfolg herauskommt. Auch wenn sie sich jetzt noch auf den Standpunkt stellt, dass es mit einem Despoten Erdogan nicht gehe und die gesamten Menschenrechtsverstöße, die im Moment in der Türkei eben vorliegen, so nicht akzeptabel seien.
Jetzt sehen wir aber, dass der Krieg auch direkte Auswirkungen auf unser Leben in Deutschland und im Rest Europas hat. Wir konnten der Presse entnehmen, dass die Inflationsrate mittlerweile bei über 7% liegt. Man kann es bei den Spritpreisen an der Tankstelle sehen und auch so die Energiekosten steigen und steigen. Wie positioniert sich denn die EU bezüglich unserer Energieversorgung und der steigenden Energiepreise?
Ja, leider hat man da keinen ganz adäquaten Blick, denn diese Inflation ist eben nicht nur von Putin und von diesem Ukraine-Krieg herrührend, sondern sie liegt auch daran, dass die Europäische Zentralbank nunmehr 20 Jahre lang Geld gedruckt hat, um Pleitestaaten rauszukaufen und dieses Geld jetzt auch gerade durch die Lockdown-Politiken und die ganzen Erstattungen, die es da gab und sozusagen Geld, was dann nicht Gütern und Dienstleistungen gegenüberstand, so ist das in den Produktivzyklus eingespeist worden und das begründet diese enorme Inflation. Die Energiepreise alleine könnten die gar nicht begründen. Also das muss man schon mal in Klammern voraussetzen. Die Europäische Union rudert jetzt natürlich. Die Europäische Union hat sich mit Green Deal und Fridays for Future Politik und das ist ja ganz zentral das Machwerk von Emmanuel Macron, von Angela Merkel, die Ursula von der Leyen ins Amt gehievt haben, die ja gleich dann mit ihrem Amtseintritt diesen Green Deal gestartet hat. Damit haben wir uns unglaublich abhängig vom russischen Gas gemacht, weil ja Teil dieses Green Deals ist, dass zum Beispiel Ackerflächen abgebaut werden und für Solarflächen verwendet werden. Teil dieses Green Deals ist, dass man auf Gas setzt, um zum Beispiel aus der Atomenergie auszusteigen oder auch Kohle aufzugeben. Und wenn wir uns jetzt die wirtschaftliche Lage angucken und die Versorgungslage, dann ist natürlich all das ein komplett falsches Programm und komplett falsch gewesen. Wir können nicht in einer womöglich auch Lebensmittelkrise unsere Ackerflächen reduzieren. Deswegen hat die Europäische Union gleich als ersten Schritt den Green Deal mal wieder ausgesetzt. Und wir sollten natürlich auch nicht oder hätten nicht alleine auf russisches Gas bauen sollen, sondern uns von Anfang an in unserer Versorgung diversifizieren. Und wenn wir es so gemacht hätten, wie die AfD von Anfang an gefordert hatte, nämlich aus dem Euro auszusteigen und eben diese ganze Inflation nicht mitzumachen und auch Atomenergie weiter zu verwenden und weiterzuentwickeln und vielleicht auch noch auszubauen, dann wären wir heute weder von dieser Mega-Inflation betroffen, noch von dieser Energieunsicherheit, die jetzt eben durch diesen Ukraine-Konflikt über uns hereingebrochen ist.
Sagt Norbert Kleinwächter, der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, im Gespräch mit AfD-Reporter Jean-Pascal Hohm. Der Krieg in der Ukraine, die voranschreitende Inflation, die immer weiter sinkende Energiesicherheit in Deutschland, das waren die großen Themen dieser Woche. Das waren die großen Themen dieser 7 Tage in Deutschland. Wenn Sie das Ganze vertiefen wollen, Sie haben die beiden schon gehört in dieser Ausgabe von 7 Tage Deutschland. Live Erik Holm, der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion und der AfD-Finanzexperte im Bundestag Kai Gottschalk, haben sich darüber unterhalten in einer sehr spannenden Diskussion bei AfD TV. Das Ganze können Sie ab diesem Wochenende bei YouTube anschauen. Und das ist auch mein ganz persönlicher Tipp für Ihr Wochenende. Den Link dazu stelle ich Ihnen natürlich in die Beschreibung dieses Podcasts ein. Das war diese Ausgabe von 7 Tage Deutschland. Auch diese wieder mit mir, Detlef Frier. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Haben Sie ein schönes Wochenende. Haben Sie gute 7 Tage. Wir treffen uns wieder am nächsten Freitag zu einer neuen Ausgabe. Für heute, tschüss.